Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich glaube nicht, dass das jemals aufhören wird. Ich glaube es nicht. Außer der Vater im Himmel entscheidet eines Tages, hier alles auszulöschen. Für alle. Das war's. Und dann fängt er nochmal von vorne an.
Das klingt nicht gerade optimistisch, was diese jüdische Siedlerin sagt. Und so wie sie denken auch die drei anderen Frauen in dem Beitrag, der gleich kommt. Zwei sind jüdische Siedlerinnen, zwei sind Palästinenserinnen. Alle vier leben im Westjordanland. Sie sind Nachbarinnen und doch trennen sie Welten. Sie alle wünschen sich Frieden, aber der Terror lässt das nicht zu. Allein in dieser Woche gab es wieder drei Terroranschläge in Israel. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Judith Poppe hat die vier Frauen getroffen. Nicht zusammen, denn das ist nicht möglich. Zwei wohnen im palästinensischen Dorf Al-Walachi, die anderen beiden in der Siedlung Hargilo, die direkt daran angrenzt. Sie begegnen sich kaum und doch wird ihr Alltag stark durch die andere Seite geprägt.
Freundlich begrüßt mich Tararit im Hof ihres Hauses in Al-Walaje, einem Dorf im Westjordanland südwestlich von Jerusalem. Sie empfange heute im Wohnzimmer ihres Sohnes, erklärt die 54-Jährige. Denn ihr eigenes wird gerade geputzt. Die Wohnung des Sohnes ist im gleichen Haus nebenan. Tararit, die ihren Nachnamen lieber nicht nennen will, erklärt warum.
Zunächst war das Ganze hier mein Haus, es war groß. Aber weil ich nicht das Recht habe, hier zu bauen und Angst habe, dass das Haus meines Sohnes zerstört werden könnte, habe ich meins geteilt und ihn hier untergebracht. Ich kann doch hier nicht bauen, wenn morgen die Stadtverwaltung kommt und das Haus zerstört.
Tararit wohnt mit 8 Familienmitgliedern in Ain Juwesa, einem Viertel von Al-Walaje mit einem besonderen Status. Es wurde nach dem Sechstagekrieg 1967 von Israel annektiert und dem Stadtgebiet von Jerusalem zugeschlagen. Hier sei es unmöglich, eine Baugenehmigung zu erhalten, erzählt Tararit. Deshalb ist ihr Haus nach israelischem Recht illegal, obwohl der Baugrund der Familie gehört. Rund 50 Gebäude haben die israelischen Behörden in Al-Walaje in den vergangenen Jahren abgerissen. An manchen Stellen im Ort sieht man noch Ruinen. Tararit unterbricht kurz das Gespräch, um ihre Enkelin zu begrüßen, die von der Vorschule zurückkommt. Deren kleiner Bruder sitzt schon länger auf der Couch und schaut Videos auf dem Handy der Großmutter. Tararit streichelt ihn ein wenig und sagt dann über ihre Enkel:
Wir versuchen ihnen beizubringen, keine Gewalt auszuüben. Niemand will seinen Sohn verlieren. Wir wollen den Israelis schon gern widerstehen, aber ich will meinen Sohn nicht verlieren und meine Enkelin auch nicht. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Wie soll ich meinen Enkel hier überzeugen, dass Gewalt keine Lösung ist und dieser Israeli nicht sein Feind? Das ist doch eine Frage an die ganze Welt. Wenn sie kommen und mein Haus zerstören und der Kleine das sieht, warum wird mein Haus zerstört und gegenüber eins für Israelis gebaut? Wir bauen und sie reißen ab.
Tararits Mann und der Sohn, in dessen Wohnzimmer wir sitzen, bauen auch Häuser. Für Israelis. Ihr Mann arbeitet vor allem in einem reicheren Viertel von Westjerusalem, dessen Einwohner Tararit schätzt. Als wegen der Corona-Pandemie die Grenzen geschlossen waren, besorgten seine Auftraggeber ihrem Mann dort ein Zimmer, damit er nicht ständig illegal über die Grenze pendeln musste.
Wir haben übrigens israelische Freunde. Mein Mann hat Freunde, die den Friedensprozess unterstützen. Sie stehen auf unserer Seite. Aber in meinem Inneren sage ich mir, du kommst aus einem anderen Land. Warum bist du hier? Du bist gegen die Besatzung, aber du unterstützt sie und kommst hierher. Ich weiß, dass sie hier geboren sind, aber sie sollen zurück in ihr Land gehen. Es gab eine Lösung, das war die Zwei-Staaten-Lösung, stimmt's? Du hast deinen Staat, ich meinen und jeder bleibt für sich. Aber die Israelis machen da nicht mit, das steht für sie nur auf dem Papier. Sie greifen uns sogar an.
Menschen, die in der benachbarten Siedlung Hargilo wohnen, will Tararit lieber nicht kennenlernen. Die würden die Einwohner von Al-Walaje sowieso nur als Steinewerfer sehen, meint sie.
Shalom.
Edna El-Makis führt auf ihre Terrasse in Hargilo und zeigt in die Ferne, über die Häuser von Al-Walaje hinweg. An besonders klaren Tagen reiche die Aussicht bis nach Gaza, erzählt sie. El-Makis war lange die Sicherheitsbeauftragte der Siedlung. Teil ihrer Aufgabe sei gewesen, Freiwillige zu organisieren. Die seien dann im Fall von Schwierigkeiten auch mit Waffen losgezogen, um die Siedlung zu schützen. Bei den Palästinensern unterscheidet sie zwischen denjenigen, die Steine oder Flaschen auf die Siedlung werfen würden, und denjenigen, mit denen sie gut auskommt.
Also es gibt noch ein bisschen Spannung und es gibt Leute, die anderer Meinung sind als wir. Aber im Großen und Ganzen ist es so. Die Araber arbeiten bei uns, wir respektieren sie, wir sind ihre Freunde. Wir gehen sie nicht wirklich besuchen, aber sie kommen hierher. Sie besuchen uns hier, da gibt es kein Problem. Sie kommen rein. Und wir sind wirklich gute Freunde. Ich habe wirklich viele arabische Freunde.
Ende der 60er Jahre ließen sich die ersten Siedler auf dem Gelände nieder, das nun Hargilo ist. 20 Jahre später, in den 80ern, zog El-Makis mit ihrem Mann hierher. Die Armee, bei der die beiden arbeiteten, habe ihnen das Haus organisiert. Mittlerweile leben etwa 1600 Menschen hier. Die internationale Staatengemeinschaft betrachtet Hargilo als illegale Siedlung im Westjordanland. Israel bestreitet das, genauso wie El-Makis. Für sie ist völlig klar, dass das Land, auf dem sie lebt, Israel gehört. In ihren Augen sind es die Palästinenser, die auf Teilen des Landes unrechtmäßig bauen, sagt sie, und malt auf einen Zettel ein paar Kreise, die die territorialen Verhältnisse in Al-Walaje veranschaulichen sollen.
Ein Teil des Dorfes liegt auf israelischem Staatsland. Darauf dürfen sie nicht mehr bauen. Sie tun es trotzdem, aber das hat sie in Schwierigkeiten gebracht. Wenn sie in Zukunft dort bauen wollen, wird man es zerstören müssen, weil sie ohne Genehmigung bauen. Aber innerhalb des Dorfes selber bauen sie. Sie haben angefangen, in die Höhe zu bauen. Das tun wir bis heute hier nicht, weil es schade ist. Es zerstört die ganze Aussicht.
Auf einer Tour durch die Siedlung zeigt El-Makis die Sperranlage, die die israelische Siedlung vom palästinensischen Dorf trennt. An einigen Stellen ist es eine mehrere Meter hohe Betonmauer. An anderen ein hoher Stacheldrahtzaun. Israel begann mit dem Bau der Sperranlage Anfang der 2000er Jahre, während der zweiten Intifada. El-Makis stört die Mauer nicht besonders. In ihren Augen sollten sich auch die Palästinenser nicht weiter daran stören.
Für sie ist alles offen. Der Zaun ist hier. Wir sind hier drin. Wir sind eingezäunt. Wir sollten traumatisiert sein. Aber wir sind nicht traumatisiert, denn wir fahren auf der Straße raus und sie fahren auch hier raus. Sie können von hier nach Bejala fahren, ohne Probleme.
In der Zeit, als die Mauer hier in der Gegend von Kremsan gebaut wurde, da, wo die Kinder spielten, bekam mein Sohn Luftnot, Asthma. Er sagte mir, weißt du, warum ich nicht atmen kann? Ich kann nicht atmen wegen der Mauer. Ich hätte nicht erwartet, dass er so reagiert, aber es wirkte sogar auf die Kinder. Sie haben gespürt, dass ihnen da etwas Eigenes weggenommen wird.
Rim Al-Araj hat sich mit anderen Frauen in Al-Walaje zusammengetan. Bei Besichtigungstouren durch den Ort wollen sie besonders internationale Fachkräfte und Diplomatinnen über die Konsequenzen der israelischen Besatzung aufklären. Zusammen mit einer Dolmetscherin führt Al-Araj eine fünfköpfige Gruppe dorthin, wo die Sperranlage nicht mehr aus Betonpaneelen besteht, sondern aus dichtem Draht. Gerade hier, wo nach israelischem Verständnis das Stadtgebiet von Jerusalem beginne, sei das kein Zufall, erklärt Al-Araj.
Erstens ermöglicht das die Beobachtung des Dorfes durch Militärpatrouillen. Zweitens verschandelt es nicht die Aussicht für die Siedlung Gilo da drüben. Außerdem können die Israelis so jeden sehen, der illegal über die Grenze kommen will. Und der wichtigste Grund: Den Verlauf des Zaunes können sie jederzeit verändern. Sie könnten diese Gegend hier zu Jerusalem nehmen und für uns verschließen.
Die Angst, dass der zum Stadtgebiet Jerusalems gehörende Teil ganz vom Rest des Dorfes abgetrennt werden könnte, scheint in Al-Walajeh nicht unberechtigt. 1948 flohen die Einwohner aus ihrem alten Dorf und verloren rund 70% ihres Bodens. Sie bauten sich neue Häuser. Doch nach dem Sechstagekrieg 1967 wurde fast die Hälfte des verbliebenen Landes annektiert. Mit dem Bau der Mauer ging noch mehr verloren. Besorgt zeigt Rim Al-Arraj auf die andere Seite des Zauns.
Die Siedlung Gilo war früher viel weiter oben, aber weil die Bevölkerung wächst, zieht sie sich weiter nach unten. Jedes Jahr wird sie größer.
Die wachsende Bevölkerung von Gilo sieht die Dinge allerdings anders. Nach ihrem Verständnis leben sie gar nicht in einer Siedlung, sondern in einem ganz normalen Viertel von Jerusalem. Im Büro von Orna Ochayon im Kulturzentrum von Gilo ist immer etwas los. Die 70-Jährige organisiert Sport- und Freizeitkurse für Seniorinnen und Senioren, Ausflüge für Holocaust-Überlebende, Strickrunden und Yoga. Auch Arabischkurse stehen auf dem Programm und werden rege besucht.
Sprache hilft immer, vor allem wenn du umgeben bist von Menschen, die Arabisch in ihrem Alltag sprechen. Es ist immer gut, in der Sprache zumindest zurechtkommen zu können.
Ochayon ist Seite an Seite mit palästinensischen Kindern in Jaffa aufgewachsen und betont, dass sie auch heute im Alltag gut mit den Palästinensern zurechtkomme. Mit dem Hausmeister des Kulturzentrums, Mohammed zum Beispiel, den sie besonders ins Herz geschlossen hat.
Also ich sehe kein Problem. Aber in dem Moment, in dem es wieder losgeht, da gibt es diesen Punkt, an dem es schmerzt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie sich vor Jahren einer im Zentrum von Jerusalem in die Luft gejagt hat. Ich war ganz nah dran. Das war schwer zu sehen. Sowas macht Angst. Körperteile auf der Straße, das Blut an den Hauswänden. Hoffen wir, dass es das nicht wiedergeben wird.
4 Kinder und 6 Enkelkinder hat Ochayon. Sie holt ihr Handy aus ihrer Tasche und zeigt Bilder von ihnen. Sie erzählt von der Angst um sie, von den vielen Telefonaten während der zweiten Intifada, in denen sie sich erkundigt hat, ob es ihren Kindern gut geht. Über dem Foto einer Enkelin bleibt sie hängen.
Her name is Mai.
Ihr Name ist Mai. Sie hat keinen Platz hier, wenn sie in Jerusalem wohnen will. Es gibt keinen Platz. Sie wohnt jetzt bei ihren Eltern. Sie ist 18. Sie geht bald zur Armee. Aber wenn sie auszieht und heiraten will, wissen wir nicht, was dann sein wird, wo sie sie hinstecken werden. Das ist ein Problem.
Ochayon sieht dem Kampf um den Landstrich zwischen Mittelmeer und Jordan schon seit 70 Jahren zu. Eine Lösung ist für sie schon lange nicht mehr in Sicht.
Ich glaube nicht, dass das jemals aufhören wird. Ich glaube es nicht. Außer der Vater im Himmel entscheidet eines Tages, hier alles auszulöschen. Für alle. Das war's. Und dann fängt er nochmal von vorne an.
Fragt man die Palästinenserin Tararit in Al-Walajeh nach ihrem Blick in die Zukunft, dann klingt das kaum anders.
Wir hatten mal die Hoffnung, dass die Besatzung aufhört, aber die haben wir nicht mehr. Ich bin 1967 geboren, unter der Besatzung. Ich habe den Krieg 1973 erlebt, alle Intifadas, 2000, die Invasionen, all diese Kriege. Deswegen sollte ich optimistisch sein. Optimismus haben wir keinen mehr. Das ist schwer.
Die Hauszerstörungen, von denen die Palästinenserinnen im Beitrag sprachen, betreffen 38 Haushalte und über 250 Einwohner und Einwohnerinnen des Dorfes Al-Walajeh. Der israelische Oberste Gerichtshof hat nun heute Vormittag entschieden, dass die Menschen im Dorf zusammen mit der Jerusalemer Verwaltung einen Bebauungsplan entwerfen können. Dieser Bebauungsplan wird dann im November dem Gericht vorgestellt. Die palästinensische Seite ist erleichtert, auch wenn sich der Prozess noch lange hinziehen wird und es damit noch keine endgültige Sicherheit gibt. Am vergangenen Wochenende trafen sich zum ersten Mal in der Geschichte Israels die Außenminister von 4 arabischen Ländern mit denen aus Israel und den USA. Es waren die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und Ägypten. Ein Hoffnungszeichen? Und wenn ja, wofür? Das möchte ich nun mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer besprechen. Hallo nach Tel Aviv.
Hallo.
Herr Hammer, einerseits ein Zeichen voller Hoffnung auf Normalisierung. Die Außenminister von 4 arabischen Staaten besuchen Israel. Andererseits parallel dazu sozusagen 3 palästinensische Anschläge innerhalb von wenigen Tagen, die genau das Gegenteil davon zu signalisieren scheinen. Wie passt das zusammen?
Also es passt nicht zusammen und ich denke, das zeigt sich auch daran, wie dieses Treffen Anfang der Woche zwischen Israel und den arabischen Staaten, den Außenministern, ablief. Das sollte feierlich sein, das sollte historisch sein, wurde auch historisch genannt, und jedes einzelne Statement auf der anschließenden Pressekonferenz von jedem einzelnen Außenminister begann mit der Erwähnung des zweiten von mittlerweile 3 Anschlägen am Vorabend dieses Gipfels in der Wüste Negev. Ein Anschlag, bei dem 2 israelische Grenzpolizisten getötet wurden. Und natürlich hat das gewollte Signal der israelisch-arabischen Freundschaft, des Friedens, überschattet, in ganz gewaltigem Ausmaß überschattet. Es bleibt dabei, dass wir diese beiden Entwicklungen parallel beobachten müssen. Ja, es ist historisch, dass Israel sich annähert, dass Israel seine Beziehungen normalisiert mit mehreren arabischen Staaten. Das heißt aber eben absolut nicht, dass der Nahostkonflikt, der jahrzehntealte Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, in irgendeiner Form gelöst wäre oder die Lösung auch nur absehbar ist.
Bleiben wir mal erstmal bei diesem Treffen. Diese 4 arabischen Staaten und Israel verbindet ja die Angst vor dem Iran und dessen Atombomben. Diese Neuauflage des Atomabkommens, das auch von der jetzigen US-Regierung ja mitverhandelt wird, bedrohe den Frieden im Nahen Osten, so heißt es. Bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass diese Palästinenserfrage für diesen Frieden im Nahen Osten keine Rolle spielt oder eine weniger wichtige?
Definitiv kann man das so sagen. Palästinenser selbst sagen relativ klar, dass sie vielen arabischen Staaten nicht mehr wichtig sind. Und das sagt die israelische Seite und das sagen auch hinter vorgehaltener Hand inoffiziell Vertreter dieser arabischen Staaten. Natürlich, vom Narrativ her, ist die palästinensische Sache ganz zentral für die arabischen Staaten. Man setzt sich ein für die palästinensischen Brüder und Schwestern. Man kann aber sehen, was passiert ist in den letzten Jahren, ganz klar, wenn man vergleicht, was eigentlich die Aussage war der Arabischen Liga. Normalisierung mit Israel gäbe es nur, wenn die Besatzung des Westjordanlandes beendet wird, wenn die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen. Jetzt gab es die Annäherung, die Normalisierung von Ländern wie den Emiraten oder Bahrain mit Israel, ohne dass sich irgendetwas verbessert hat bei der Lage der Palästinenser. Die Palästinenser fühlen sich verraten. Und geopolitisch ist dieser Konflikt, der israelisch-palästinensische Konflikt, im Moment ein kleiner Konflikt, auch wenn wir immer wieder daran erinnert werden, dass es natürlich irgendwie immer noch der Hauptkonflikt ist. Ein Konflikt, der sich eben nicht, wenn ich das salopp formulieren darf, unter den Teppich kehren lässt, weil er immer wieder mit Gewalt sich Bahn bricht. Aber steht dieses Thema ganz zentral auf der Agenda dieser arabischen Staaten? Nein. Ist die Feindschaft bis Rivalität mit dem Iran ein wichtigeres, ein existenzielleres Problem aus deren Sicht? Definitiv.
Die Welt, wir alle, hatten ja gehofft, dass die Abwahl von Benjamin Netanyahu als Israels Regierungschef im letzten Sommer auch Bewegung reinbringt in diese große Frage, wie geht es weiter mit der Besatzung? Haben wir da zu Unrecht gehofft?
Einerseits ja, Einerseits nein. Es ist so, dass diese neue Regierung Signale der Entspannung an die Palästinenser aussendet. Zum Beispiel auf Drängen der USA wurde vor kurzem bekannt gegeben, dass die Zahl der Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser aus dem Gazastreifen deutlich erhöht wird. Es gab ja auch Treffen zwischen zum Beispiel Verteidigungsminister Gantz auf der israelischen Seite und dem palästinensischen Präsidenten Abbas. Das sind Zeichen der Hoffnung. Es gibt ja seit Jahren gar keinen Friedensprozess mehr, gar keine Verhandlungen. Da sind solche kleinen Gesten dann doch Grund zum Optimismus. Großes Aber, diese Regierung kümmert sich um die großen Fragen im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern nicht. Sie spart ganz bewusst die Frage aus, wie es mit der israelischen Besatzung, mit israelischen Siedlungen, mit palästinensischer Staatlichkeit weitergehen soll, weil diese Regierung aus 8 Parteien weiß, dass es da keine Einigung gäbe. Damit wird aber auch mit dieser angeblichen Regierung des Wandels der palästinensisch-israelische Konflikt nur gemanagt, aufgeschoben. Und wir sehen eben in diesen Tagen, dass sich die Gewalt bei einem ungelösten Konflikt fast jederzeit wieder bahnbrechen kann.
Herr Hammer, kann es denn überhaupt einen Frieden im Nahen Osten geben, wenn diese Frage nicht gelöst wird? Wird das nicht immer sozusagen durch solche Anschläge torpediert?
Ich habe in den letzten Wochen einen Beitrag recherchiert, denn vor 20 Jahren kam es zum gewaltvollen Höhepunkt der zweiten Intifada, die ja Traumata ausgelöst hat auf beiden Seiten und viele Opfer auf beiden Seiten bedeutet hat. Und als Journalist bin ich es gewohnt, nach Hoffnung zu fragen. Ich weiß ja auch, dass das bei aller Traurigkeit hier in der Region in einem Beitrag manchmal gut steht, wenn Menschen sich dort hoffnungsvoll äußern. Ich frage danach und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 5 Jahren hier. Bei dieser Recherche habe ich so viel Hoffnungslosigkeit wie nie erfahren. Expertinnen und Experten, die sagten, wir haben keine einfachen Lösungen. Expertinnen und Experten, die sagten, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergehen kann. 2-Staaten-Lösung, 1-Staaten-Lösung, alles keine guten Lösungen. Und auf beiden Seiten im Grunde genommen Tristesse und Hoffnungslosigkeit und die Erkenntnis der Generation von den heute 30- bis 60-Jährigen, unsere Generation hat versagt. Wir haben es definitiv nicht geschafft, Frieden zu schließen und in unserer Generation wird es auch keinen Frieden geben.
Benjamin Hammer über das Treffen Israels mit 4 arabischen Staaten, die Leerstelle Palästina und was das Ganze für den Frieden im Nahen Osten bedeuten kann. Danke nach Tel Aviv, Herr Hammer.
Sehr gerne.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um Cannabis aus Uganda. Es wächst am Äquator fast von selbst und könnte von der steigenden Nachfrage aus der Europäischen Union nun profitieren. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.